Stickoxide entwickeln sich zu dem Atemgift Nummer 1.
Also wenn man jetzt nach ökologischer oder auch aus gesundheitlicher Sicht sich entscheiden sollte, ob man nun 1 Liter Diesel oder 1 Liter Benzin verbrennt, dann ist Diesel in allen Belangen deutlich schädlicher als Benzin.
Und weil der Dieselmotor mehr Luft hat, hat er auch mehr Stickoxide.
Wir sprechen uns sehr dafür aus, in einem ersten Schritt vor allem für private PKWs die Besteuerung zu ändern.
Es gibt derzeit keine Absicht und keine Pläne, etwas an der Systematik der Besteuerung von Diesel- und Otto-Kraftstoff zu verändern.
Eigentlich war das ja alles bekannt. Wir wussten, dass die Abgasmesswerte aus dem Labor geschönt sind, dass sie mit den realen Emissionen im Straßenverkehr nicht viel zu tun haben. Eigentlich war es für uns keine Überraschung. So argumentierte einer meiner Kollegen auf einer Diskussionsveranstaltung im November, auf der es um die Berichterstattung zum VW-Skandal ging. Doch jenseits der Schummelsoftware aus Wolfsburg hat die Affäre nun doch den Blick erneut geschärft auf das altbekannte Stickoxidproblem. Denn das ist noch lange nicht gelöst. Die Nitrosengase belegen mittlerweile den Platz Nummer 1 unter den Luftschadstoffen. Sie gefährden die Gesundheit unzähliger Menschen, vor allem in den Städten. Das Reizgas Stickstoffdioxid greift die Schleimhäute an, belastet die Lungenfunktion und verengt bei Asthmatikern die Bronchien. Die Hauptquelle für NO2 sind Dieselmotoren. Trotz Abgasnormen und Umweltzonen ist es nicht gelungen, die Belastung durch Stickoxide signifikant zu senken. Soll man also die aufwendige Technik für saubere Dieselfahrzeuge weiterentwickeln oder gehörig auf die Bremse treten und den Selbstzünder ins Technikmuseum verbannen? Weg damit, der Diesel und die Stickoxide, so der Titel der heutigen Sendung. Herzlich willkommen, im Studio ist Arndt Reuning. Mikrogramm in einem Kubikmeter Luft. Das ist der Grenzwert für Stickstoffdioxid in der Atemluft, gemittelt über ein Jahr. Er ist europaweit festgelegt und gilt seit dem Jahr 2010. Vielen Städten in Deutschland fällt es jedoch schwer, diese Vorgabe einzuhalten, denn die NO2-Emissionen vieler Dieselfahrzeuge liegen deutlich über dem Soll. Mein Kollege Piotr Heller hat die Spur der Dreckschleudern aufgenommen.
Hier sind wir jetzt weit weg von den Straßen, also wir haben jetzt hier auch nur eine Belastung von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter, also die Luft ist für eine Stadt schon relativ sauber. Das wird sich dann schnell ändern, wenn wir jetzt zur Straße kommen.
Wenn Dennis Pöhler von Mikrogramm pro Kubikmeter spricht, meint er die Menge an NO2, also Stickstoffdioxid in der Luft. Der Forscher sitzt am Steuer eines blauen Volkswagen-Transporters, der gerade auf dem Hinterhof des Heidelberger Instituts für Umweltphysik parkt. Auf dem Beifahrersitz hat sein Kollege Johannes Lampel Platz genommen. Ein Laptop auf seinem Schoß zeigt die aktuelle NO2-Konzentration der Umgebungsluft an.
Jetzt sind wir hier auf der Straße und haben sofort um die 40.
Zur Orientierung, das entspricht etwa dem gesetzlichen Grenzwert. Im Jahresmittel soll die NO2-Belastung nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter steigen. Direkt in den Abgasen von Autos ist sie natürlich viel höher. Die Forscher halten hinter einem Bus.
Jetzt haben wir Werte um die 70 Mikrogramm pro Kubikmeter im Stand. Okay, jetzt haben wir mal wieder 200 Mikrogramm pro Kubikmeter.
Das war jetzt auch bestimmt das Anfahrtsverhalten von diesem Bus gewesen, diese 200. Bei gerade älteren Bussen würden wir schon erwarten, dass wir da mehrere hundert Mikrogramm pro Kubikmeter in der Abgasfahne eben messen, wenn nicht sogar weit über 1000.
Dennis Pöhler hat das Messsystem, das in dem Transporter steckt, entwickelt. Vorne saugt es die Luft durch ein kleines Edelstahlrohr ein und führt sie durch einen Schlauch in ein Spektroskop. Das analysiert, wie viel des schädlichen NO2 sich in den Abgasen eines vorausfahrenden Autos befindet. Bisher waren solche direkte Messungen im Straßenverkehr nur mit aufwendigen Messapparaturen möglich, die an ein Fahrzeug gebunden sind. Ansonsten nutzte man Auswertungen auf Rollenprüfständen. Die liefern zwar reproduzierbare Ergebnisse.
Man weiß aber eigentlich nicht so genau, was eigentlich die Fahrzeuge wirklich in der Realität emittieren. Und was auch passiert, wenn vor allen Dingen die Autos altern. Also was ändert sich dann in diesen Emissionsverhalten dieser Fahrzeuge über die Lebensdauer hinweg oder auch wenn die Fahrzeuge sogar noch nachgerüstet werden?
Das versucht Dennis Pöhler herauszufinden. Seine Messergebnisse werden dabei von verschiedenen Randbedingungen beeinflusst.
Wir messen jetzt bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen, auch unterschiedlichen Fahrzeugzuständen. Vielleicht ist der Motor mal warm, mal ist er kalt. Man kann schon sagen, das wird über die Statistik zum Teil wieder abgefangen, weil man eben sagt, wir erfassen sehr, sehr viele Fahrzeuge. Und wenn das eine Fahrzeug mal ein bisschen mehr hat, das andere weniger, dann mittelt sich das natürlich dann wieder raus.
Gerade hängen sich die Forscher an einen kleinen Van.
Ja, bis 200 Mikrogramm pro Kubikmeter bei einem eigentlich langsamen Anfahren.
Als nächstes kommt eine Limousine.
Was liegen wir?
60 bis 70 Mikrogramm pro Kubikmeter.
70 für einen fließenden Verkehr ist auch nicht so wenig.
Auf diese Weise haben die Physiker im Frühling 2014 innerhalb einer Woche über 700 Fahrzeuge in Mainz systematisch analysiert.
45% der NO2-Emissionen wurden von weniger als 10% der Fahrzeuge verursacht. Von daher war das schon das eindeutige Schlusswort dazu, dass man eine sehr, sehr starke Variation von den Emissionen hat. Ein Großteil der Fahrzeuge emittiert eben relativ wenig. Und dann haben wir eine kleine Gruppe, die sehr, sehr viel emittiert und damit eigentlich den größten Teil dieser Schadstoffbelastung eben am Ende in der Stadt ausmacht.
Welche Autos sind es also, die die Luft in Städten stark belasten?
Dieselfahrzeuge, stark motorisierte Fahrzeuge sind da besonders auffällig. Aber es geht durch alle Fahrzeughersteller eigentlich durch. Es ist eigentlich erstaunlicherweise nicht so, dass man jetzt sagt, alte Fahrzeuge sind immer besonders auffällig. Es sind eigentlich schon eher Dieselfahrzeuge auch neueren Modells. Jetzt nicht unbedingt Euro 6, sondern da würde ich vielleicht eher sagen Euro 4, Euro 5 Fahrzeuge. Das sind wahrscheinlich die Diesel-PKWs, die am auffälligsten sind.
Piotr Heller hat Forscher der Universität Heidelberg besucht, die NO2-Abgaswerte in Alltagssituationen des Straßenverkehrs messen. Noch während ich diese Sendung vorbereitete, flatterte eine Einladung auf meinen Schreibtisch zu einem Sonderkolloquium der DECHEMA, also der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie. Stickoxide, ist der Diesel noch zu retten, so der Titel der Veranstaltung. In einer Pause hatte ich Gelegenheit, mit Marion Wichmann-Fiebig zu sprechen. Sie leitet beim Umweltbundesamt in Dessau die Abteilung Luft. Das Uber trägt NO2-Werte von rund 500 Messstationen zusammen, verteilt über ganz Deutschland. Und ich wollte nun von ihr wissen, ob die strengen Abgasnormen, die Euro 6-Norm, und die Einrichtung von Umweltzonen sich bereits in den Konzentrationen dieser Gase in der Luft widerspiegeln.
Bisher eben leider nicht. Das war die regelmäßige Enttäuschung. Wir hatten einen neuen Fahrzeugtyp, modernere Fahrzeuge auf der Straße. Aber leider konnten wir bei den NO2-Konzentrationen, ja, die Gesundheitsgefährdung mit sich bringen, keine wesentliche Abnahme beobachten.
Wie erklären Sie sich denn, dass die Werte gleich bleiben, ungefähr gleich bleiben, während ja eigentlich die Fahrzeuge besser werden sollten?
Die Fahrzeuge sind von den Herstellern, davon gehen wir aus, auf diese Prüfstandssituation optimiert worden. Das ist nicht nur legitim, das ist legal, führt aber offensichtlich dazu, wenn wir unsere Beobachtungen, unsere Messungen anschauen, dass im realen Betrieb keine Verbesserungen eingetreten sind.
Wo lässt sich denn ein besonders hoher Stickoxidwert feststellen, wenn man einfach mal regional schaut?
In hochbelasteten Straßen, das ist in allen Großstädten ähnlich. Dann kommt immer noch als besonderes Handicap die geografische Lage dazu, die Witterungsverhältnisse. Wir haben gerade im Süden Deutschlands, in den Großstädten München, Stuttgart, sehr hohe Konzentrationen.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie da nun raus?
Wir müssen bis 2020 sicherstellen, dass die schon seit 2010 geltenden Grenzwerte auch wirklich eingehalten werden. Andernfalls wird die EU ihre Klageverfahren gegen uns sicherlich sehr konsequent durchziehen. Das bedeutet, dass wir nicht nur auf eine Flottenerneuerung setzen können. Das ist einerseits unser Ziel und wir würden auch gerne sehen, dass der Dieselanteil in Innenstädten deutlich abnimmt. Aber wir müssen auch alle anderen Maßnahmen ergreifen, die schnell gehen. Eine neue Busflotte, den Schwerlastverkehr mit moderner Technologie ausstatten und Ähnliches.
Wie sehen Sie die Möglichkeit einer Angleichung der Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel? Im Moment ist da ja noch ungefähr eine Differenz von knapp 20 Cent pro Liter.
Man muss, wenn man sowas in Betracht zieht, sicherlich auch die Kfz-Steuer in Betracht ziehen, die für Dieselfahrzeuge höher ist. Aber grundsätzlich wären wir seitens des Umweltbundesamtes eben dafür, die Dieselfahrzeuge nicht länger zu privilegieren, weil uns das aus Umweltsicht einfach nicht gerechtfertigt erscheint.
Sagt Marion Wichmann-Fiebig vom Umweltbundesamt. Trotzdem bemüht sich die Autoindustrie, den Diesel zu entsticken, mithilfe von Katalysatoren und Abgasnachbehandlungssystemen. Lohnt sich dieser Aufwand noch oder befindet sich die Dieseltechnologie in der Sackgasse? Darüber habe ich auch in Frankfurt gesprochen mit einem Experten für Verbrennungsmotoren und Abgasnachbehandlung, mit Dr. Norbert Heeb von der EMPA, also der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Er arbeitet am Standort Dübendorf in der Nähe von Zürich und zunächst wollte ich von ihm wissen, mit welchem Fahrzeug er denn zum Kolloquium angereist sei.
Ich habe ein E-Fahrzeug benutzt, das fremdgesteuert wurde. Ich bin mit der Deutschen Bahn angereist. Eine sehr komfortable Reise ohne Verspätung.
Auch der Benzinmotor stößt Stickoxide aus. Da hat man allerdings eine verlässliche Katalysatortechnik.
Das ist richtig. Die Entstickung beim Benziner verläuft eigentlich seit Jahrzehnten sehr erfolgreich, zufriedenstellend. Dies ist bei den Dieselfahrzeugen leider nicht so. Der Schluss ist sicher, dass man ein modernes Fahrzeug heute fast nicht mehr betreiben kann ohne Abgasnachbehandlung. Wir brauchen also eine Abgasnachbehandlung für beide Technologien, für die Benziner und die Dieseltechnologie. Es scheint, dass die Technologie, die für Benziner zur Verfügung steht, ihren Anforderungen gerecht wird und die entsprechenden Vorgaben der europäischen Gesetzgebung, Grenzwerte, eingehalten werden können. Und mehrere unabhängige Arbeiten haben gezeigt, auch vor allem eben Straßenmessungen unter realitätsnahen Bedingungen, dass die Dieselflotte diesem Versprechen, das sie gegeben hat, mit den Grenzwerten der letzten 15 Jahre, dieses Versprechen nicht eingelöst hat.
Für Dieselfahrzeuge existieren verschiedene Katalysatortypen. Große Hoffnungen werden zurzeit in die SCR-Technologie gesetzt. SCR, das steht für selektive katalytische Reduktion. Dieselfahrzeuge mit diesem System zur Abgasnachbehandlung besitzen einen zweiten Tank. Darin befindet sich Harnstoff, aufgelöst in Wasser. Bei großer Hitze zersetzt sich diese Lösung und bildet dabei Ammoniak. Ammoniak wiederum reagiert mit den schädlichen Stickoxiden zu Wasser und elementarem Stickstoff, also zu jenem Gas, das knapp 80% unserer Luft ausmacht. Von Norbert Heeb wollte ich wissen, ob das SCR-Verfahren die Rettung für den Dieselmotor darstellen könnte.
Das ist die, würde sagen, erfolgreichste Technologie auf der Straße heute für Dieselanwendungen. Die Technologie hat ihre Stärken bei Hochlastbedingungen, also hohe Abgastemperaturen sind eine Voraussetzung für diese Technologie. Die sind sehr erfolgreich, funktionieren in Serie seit etwa 10 Jahren für die schweren Nutzfahrzeuge und wurden vor kürzer Zeit auch auf Personenwagen angewendet.
Sie haben gesagt, man braucht dazu relativ hohe Temperaturen. Wie sinnvoll ist es denn dann, diese Katalysatoren für Pkw im, sagen wir mal, Stadtverkehr einzusetzen?
Wenn Sie im Stadtverkehr unterwegs sind, in einem Kriechverkehr von Ampel zu Ampel, wird diese Entstickung schwierig, weil das braucht wirklich eine gehörige Portion Wärmeenergie. Und leider ist im Stadtverkehr in sehr vielen Momenten die Abgastemperatur nicht geeignet, eine Entstickung durchzuführen.
Das heißt, in der Situation, wo man eigentlich diese Entstickung am nötigsten hätte, nämlich im Stadtverkehr, da funktioniert der Katalysator nicht.
Das ist richtig. Unter diesen Bedingungen kann die Entstickung eigentlich nicht funktionieren, die jetzige Technologie. Hier muss die Entwicklung weitergehen. Das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Man muss beachten, auch ein Teil der Stickoxidbelastungen, der wir ausgesetzt sind, ist quasi Ferntransport, es gibt eine Hintergrundbelastung. Die Hintergrundbelastung rührt vielleicht von Stickoxidemissionen her, Autobahnen über Landstraßen. In dem Bereich ist die SCR-Technologie, harnstoffbasierte SCR-Technologie, sehr wirksam. Und da muss sie ihren Beitrag leisten zum Absenken der Hintergrundbelastung. Das ist in dem Sinn die Situation heute.
Das heißt, wir befinden uns mit der Dieseltechnologie aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht unbedingt auf einem Holzweg, oder doch?
Ich glaube, wir müssen die Entstickung im Diesel auf die Wege kriegen für all die vielen Dieselanwendungen, die wir brauchen. Zum Beispiel der Landwirtschaftsbetrieb, die Baumaschinenbranche arbeitet fast ausschließlich mit Dieselmotoren. Wir haben Myriaden von Offroad-Dieselanwendungen der Lokomotiven. Wir haben Schiffsverkehr, Binnenschifffahrt, aber auch die großen Ozeanschiffe sind Dieselmotoren. Wir werden die nächsten 20 Jahre mit Dieselmotoren leben müssen. Sie leisten Unglaubliches im Transportbereich. Aber die Frage bleibt bestehen, müssen wir den Personenwagentransport, das sind kleine Lasten verglichen mit einem Containerschiff, müssen wir diesen Transport auch mit Dieselmotoren generieren? Ja oder nein? Ich kann verschiedene Beispiele nennen. Es geht ohne Dieselpersonenwagen. Der Anteil in Amerika ist unter 3%. Die Schweiz hatte bis in die 90er Jahre gut gelebt ohne Dieselmobilität im Personenwagenbereich. Es geht, das kann man sagen.
Dieselmotoren stecken auch in Baumaschinen, Lokomotiven und Schiffen, gibt Norbert Heb von der EMPA zu bedenken. Und sie leisten dort seiner Ansicht nach gute Dienste. Aber auch dort entstehen natürlich Schadstoffe, welche die Umwelt und das Wohlergehen vieler Menschen gefährden. Schiffe zum Beispiel, die im Hafen vor Anker liegen, sind auf ihren Dieselmotor angewiesen, um ihre Energieversorgung sicherzustellen. Außer sie haben in Hamburg geankert, wo es eine Alternative gibt. Frank Grotelüschen hat sich dort für uns umgeschaut.
Das eine ist für die gasförmigen Schadstoffe, Schwefeldioxid und Stickoxide. Und das andere Rohr ist die Probenahme für den Feinstaub.
Der kleine Grasbruck im Hamburger Hafen. An einer der trostlosen Gewerbestraßen steht Thomas Reich vom Institut für Hygiene und Umwelt vor einem bunt angemalten Container, aus dessen Dach zwei Rohre ragen. Es ist eine von 18 Messstellen in Hamburg, die die Luftqualität der Stadt prüfen. Reich geht auf den Container zu und öffnet die Tür. Innen lärmen die Pumpen und Reich zeigt auf das Rohr, das vom Dach kommt und in einer Glasröhre mündet.
Wir haben hier ein Verteilersystem, wo wir unterschiedliche Schläuche anbringen können, die jetzt die Luft zum eigentlichen Messgerät befördern.
Eines dieser Messgeräte hat das Format eines Computergehäuses. Es misst den Stickoxidgehalt der Hafenluft.
Das Ganze läuft automatisch 24 Stunden am Tag. Die Messung selber erfolgt nach einem physikalischen Prinzip, die sogenannte Chemilumineszenz, aus der die Menge der Stickoxide berechnet wird.
Die Daten werden an die Zentrale geschickt und im Internet veröffentlicht. Der aktuelle Wert 55 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter. Also über dem Jahresmittelwert von 40, aber deutlich unter dem zulässigen 1-Stunden-Grenzwert von 200. Die Station im Hafen ist noch neu, ist erst seit Herbst in Betrieb. Entsprechend vorläufig sind die Resultate.
Also was man bisher sagen kann, ist, dass bei den Stickoxiden wir von den Hintergrundmessstationen im oberen Belastungsbereich liegen.
Und wie viel davon lässt sich auf den Schiffsverkehr zurückführen? Das lässt sich noch nicht sagen, meint Thomas Reich. Dazu brauche es schlicht mehr Messwerte. Doch Schätzungen zufolge sind Schiffe immerhin für ein Drittel aller Stickoxidemissionen in Hamburg verantwortlich. Zwar sind diese Schätzungen ziemlich ungenau, aber das Problem scheint so groß, dass man in Hamburg nach Wegen sucht, die Stinker zumindest im Hafen sauberer zu machen. Am weitesten ist man bei den Kreuzfahrtschiffen.
Die Barge ist 75 Meter lang und ist bestückt mit zwei LNG-Containern, die momentan leer sind. Wenn nachher im Sommer der Betrieb wieder anläuft, sind die Container wieder mit LNG gefüllt und dienen dann als Brennstoff für die Barge.
Max Komorowski steht am Oswaldkai und zeigt auf die Barge. So nennen Seeleute einen Kahn, der weder Antrieb hat noch Besatzung. Die Barge, gebaut von der Firma Becker Marine Systems, hat zwei Tanks mit LNG an Bord, mit verflüssigtem Erdgas. Das Gas treibt 5 Stromgeneratoren an, Leistung 7,5 Megawatt. Ein schwimmendes Kraftwerk, es versorgt Kreuzfahrtschiffe mit Strom, während sie im Hafen liegen. Deren Energiehunger ist enorm.
Wie eine mittlere Kleinstadt. Bei den Schiffen, die jetzt Hamburg anlaufen, sprechen wir in einer Größenordnung von 7 Megawatt Strom, die benötigt werden, was ungefähr einem 4-Personen-Haushaltsanzahl von ca. 17.000 Haushalten entspricht.
Für gewöhnlich versorgt sich ein Schiff selbst mit seinem Bordstromgenerator. Der läuft mit Diesel und pustet gehörig Schadstoffe in die Luft, denn einen Katalysator haben die wenigsten Schiffe. Die Barge dockt quasi an das Schiff an und beliefert es mit deutlich saubererem Strom. Das Schiff kann seinen Dieselgenerator abstellen.
Wir haben eine Reduzierung in der NOx-Belastung von ca. 80%. Wir haben keine Feinstäube und wir haben auch keine Schwefelanteile mehr vorhanden, da natürliches Erdgas keinen Schwefel enthält.
Doch es gibt auch eine Alternative, eine Landstromstation am Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Altona. Hier wird der Strom an Land erzeugt und kommt per Kabel an Bord. Ob dieses Landstromkonzept besser ist oder das schwimmende Kraftwerk, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Technisch gesehen haben beide ihre Vor- und Nachteile. Ein Problem jedoch ist ihnen gemeinsam.
Sie können beide nicht wirklich effektiv genutzt werden, mit dem Hintergrund, dass eben auch nicht genügend Schiffe nach Hamburg kommen, die dann einen Stromanschluss bereits installiert haben.
Die Umrüstung dürfte Jahrzehnte dauern und sich für manche Schiffstypen vielleicht gar nicht lohnen. Denn die schadstoffarmen Technologien kosten natürlich Geld und müssen irgendwie finanziert werden. Wie? Da hat die Hamburger Umweltbehörde schon ihre Pläne, sagt deren Sprecher Jan Dube.
Schiffe mit einer sehr hohen Schadstoffbelastung werden mehr Hafengeld bezahlen müssen für ihre Liegezeit in Hamburg und umgekehrt bekommen die besonders umweltfreundlichen Schiffe auch einen Bonus, das heißt zahlen ein geringeres Hafenentgelt. Das wird jetzt entwickelt und soll noch in dieser Wahlperiode greifen.
Also, es gibt zwar technische Lösungen, um in einer Hafenstadt wie Hamburg die Schiffsemissionen in den Griff zu bekommen. Doch diese Lösungen auch umzusetzen, dürfte noch Jahre dauern.
Frank Grotelüschen über Möglichkeiten, wie man die Emissionen von Schiffen senken kann. Denn in diesem Sektor werden wir auf die Dieseltechnologie nicht verzichten können, argumentierte der EMPA-Experte Norbert Heeb. Weg damit! Der Diesel und die Stickoxide. So der Titel der heutigen Sendung. Und diese Zeile könnte auch über einem offenen Brief stehen, den über 20 Forscherinnen und Forscher im vergangenen Monat veröffentlicht haben. Zur Zukunft des Diesel-Pkw. Darin heißt es, die Umwelt, das Klima und die Gesundheit der Menschen in Europa würden mit jedem Schritt weg vom Dieselauto profitieren. Mit einem der Verfasser habe ich gesprochen, mit Professor Eckhard Helmers von der Hochschule Trier. Ich wollte von ihm wissen, womit er diese Kritik am Diesel-Personenwagen begründet.
Ja, das eine liegt auf der Hand, das sind die zusätzlichen Emissionen, die man hat. Und das zweite ist ein großer Mythos, der von der Autoindustrie immer wieder verbreitet wird, nämlich man habe keine Alternative zum Reduzieren der CO2-Emissionen. Das ist ja das große Ziel. Und das ist auch falsch. Das ist ein Mythos, der immer noch verbreitet wird. Denn erstens sind inzwischen die CO2-Emissionen der Benzinermodelle nahezu gleich auf. Und zweitens muss man so ein Fahrzeug, ich bin Ökobilanzierer und betrachte deshalb die gesamte Lebenszeit so eines Fahrzeuges, auch mal in höherem Alter betrachten. Und da kann die sehr komplexe Technik der Abgasnachbehandlung kann und wird in vielen Fällen nicht mehr funktionieren. Das heißt, insbesondere das Dieselauto emittiert dann wieder Ruß. Und dieser Ruß hat in Europa völlig undiskutiert erhebliche CO2-äquivalente Emissionen. Pro Kilometer sind es bis zu 80 Gramm CO2, die Sie draufrechnen müssen.
Sie haben schon den Wartungszustand und das Alter des Fahrzeuges angesprochen. Welche Rolle spielen die denn in dieser Problematik?
Ja, das ist ganz interessant. Wir tun in Europa so, als ob die Autos immer in dem Zustand sind, in dem sie die Fabrik verlassen. Da sind sie ganz und gar nicht. Jeder, der mal ein gebrauchtes Auto gefahren hat, weiß das. Es gibt relativ wenig Daten darüber, wie sich ältere Fahrzeuge verhalten. Es gibt eine Studie von vorletztem Jahr aus Frankreich. Da hat man mal 168 Diesel-Pkw per Zufall von der Straße genommen und hat festgestellt, dass 3/4 von denen 1 bis 4 Motordefekte hatten. Dann kann einfach diese komplexe Abgasreinigungstechnik nicht mehr funktionieren. Das ist einfach so. Und deshalb muss man die gesamte Lebenszeit betrachten. Wir brauchen wirklich, wie man das sagt, inhärent saubere Technik. Und das ist nicht der Diesel-Pkw.
Wie könnte die denn aussehen? Also welches Motorkonzept verbindet denn niedrige CO2-Werte, niedrige Stickoxidwerte und eine hohe Leistung?
Ja, da gibt es Alternativen, mehrere Alternativen, schon seit Jahrzehnten. Sehr interessant, etwa Japan zu betrachten. In Japan hat man auch in den 1990er Jahren angefangen, die Forderung zu erheben, CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Nur hat in Japan die Autoindustrie nicht die Wahl, mit welcher Technik sie das machen wollte. Wenn man der Industrie die Wahl lässt, dann wählt sie immer die billigste Technik und das ist die vorhandene. Sondern die japanische Autoindustrie musste damals etwas Neues entwickeln und das war der Elektrohybrid. Heute sehen wir, wenn wir uns die CO2-Emissionen von neu zugelassenen Fahrzeugen anschauen in Europa und vergleichen mit denen in Japan, dass die dort um 20 Gramm je Fahrzeugkilometer niedriger liegen, mit weniger als 2% Dieselanteil, aber mit erheblichem Anteil an diesen sehr effizienten Elektrohybriden. Das ist die erste Stufe der Elektrifizierung und die zweite ist, eben ganz auf elektrische Antriebe zu wechseln. Und eine weitere gute Möglichkeit sind Gasantriebe, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt, aber die sich auch in Deutschland mangels politischer Forderungen nicht durchsetzen.
Glauben Sie denn, dass es den deutschen Städten gelingen wird, die NO2-Werte in der Luft kurzfristig auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß zu senken?
Kaum. Denn dazu müsste man nahezu alle bisherigen Diesel-Pkw an der Einfahrt in die Städte hindern, denn alle haben diese zu hohen Emissionen, abgesehen von einigen, die über die modernen Harnstoffeinspritzsysteme verfügen und Benziner-ähnliche Stickoxidemissionen haben. Weiterhin muss man sich auch klar machen, eigentlich ist es auch ein Unding, dass diese Fahrzeuge dann um die Städte herumfahren, denn die Schadstoffe verschwinden ja nicht sofort, sondern werden auch mit dem Wind verfrachtet. Deshalb, nein, das wird kurzfristig nicht gelingen.
Mit diesem pessimistischen Ausblick geht unsere Sendung nun auch schon zu Ende. Weiterentwickeln oder aufgeben, lohnt es sich noch, auf die Dieseltechnologie zu setzen? Ich bin mir sicher, dieses Thema wird uns noch eine geraume Zeit begleiten. Ich hingegen verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Arndt Reuning. Thank you.